Wenn ein Autor derart abwegige und erschreckende Urteile fällt, wie Heidegger das in Bezug auf die Shoah und nach Kriegsende über die Besetzung der Alliierten tut, ist es nicht sofort einsichtig, wieso man sich den Stil der Texte genauer anschauen sollte, in denen Heidegger diese Urteile fällt. Der Inhalt der Aussagen macht die Form der Texte zu einer Nebensache. Die Frage nach dem Stil, in dem Heidegger seine Überlegungen und Anmerkungen verfasst hat, ist also nicht der erste Blickwinkel, aus dem man diese betrachten muss. Die ideengeschichtliche Einordnung von Heideggers politischen Überzeugungen und die Kritik der philosophischen Motive, die Heidegger zu eklatanten Fehlurteilen über seine eigene Zeit bewegt haben, erfährt nicht nur größere Aufmerksamkeit, sondern ist auch der Sache nach wichtiger. Gerade diejenigen, die über Heidegger wissenschaftlich arbeiten, tragen hier eine gewisse Verantwortung. Sie stehen in der Pflicht, sich zu den Aussagen Heideggers zu positionieren und damit auch einem breiteren Publikum Hinweise zu geben, inwieweit sich die Lektüre von Heideggers philosophischem Werk nach der Veröffentlichung der Schwarzen Hefte verändern kann oder aus rationalen Gründen auch verändern sollte. Gerade um das Verhältnis der Schwarzen Hefte zur Philosophie Heideggers insgesamt zu klären, erscheint mir die Untersuchung der Textform und des sprachlichen Ausdrucks allerdings hilfreich zu sein. Bevor ich das näher begründe und die stilistischen Merkmale von Heideggers Sprache in den Schwarzen Heften genauer analysiere, möchte ich die editorische Einordnung dieser Texte noch einmal in Erinnerung rufen. Die Heidegger Gesamtausgabe ist bekanntlich in 4 Abteilungen eingeteilt. Erstens die zu Lebzeiten erschienenen Schriften, zweitens die Vorlesungen, die an den Universitäten Freiburg und Marburg gehalten wurden, drittens die zu Lebzeiten unveröffentlichten philosophischen Schriften, zu denen auch die sogenannten seinsgeschichtlichen Abhandlungen gehören, und viertens Seminarnotizen, ausgewählte Briefe und weitere Aufzeichnungen, und in diese Abteilung fallen eben auch die sogenannten schwarzen Hefte. Nun könnte man von der Einteilung der Edition ausgehend meinen, dass die schwarzen Hefte einen relativ unwichtigen Teil des Gesamtwerks ausmachen. Die Sachlage ist jedoch komplizierter, denn wenn man die Bedeutung dieser Texte einschätzen möchte, muss man 2 weitere Umstände berücksichtigen. Erstens geht aus seiner testamentarischen Verfügung hervor, dass Heidegger die Veröffentlichung der schwarzen Hefte bewusst an das Ende der Gesamtausgabe gesetzt hat. Die Bände sollen einen Abschluss bilden, der sich als solcher von den anderen Texten im Rahmen der Gesamtausgabe abhebt. Zweitens ist es auffällig, dass Heidegger in den schwarzen Heften immer wieder direkt in der ersten Person schreibt. Die persönlichen Ansichten des Autors kommen hier also, wie bereits erwähnt, unvermittelter zum Ausdruck als in den meisten anderen seiner Texte. Das betrifft auch Heideggers Verständnis der eigenen Philosophie. Heidegger teilt in den schwarzen Heften ganz genau mit, wie er gelesen werden will. Was nun das Selbstverständnis des Autors, wer nun das Selbstverständnis des Autors als Interpretationsschlüssel für die eigene Lektüre nimmt, für den müssen die schwarzen Hefte konsequenterweise einen besonders hohen Stellenwert haben. Denn hier ist das Selbstverständnis des Autors besonders klar konturiert, zumindest in der Zeit, für die die schwarzen Hefte vorliegen. Wer dagegen annimmt, dass sich zwischen dem Sinn eines Textes und der Autorintention allgemein eine Differenz einzeichnen lässt, für den haben die schwarzen Hefte womöglich einen geringeren Stellenwert. Eine Hermeneutik, die sich mit einem eigenen philosophischen Interesse und systematischen Fragen den Texten widmet, ist an das in den schwarzen Heften von Heidegger artikulierte Selbstverständnis nicht gebunden. Es ist jedoch unverzichtbar, dass man, wenn man aus einer solchen Perspektive über Heidegger schreibt oder spricht, die Differenz zum Selbstverständnis des Autors klar markiert. Ich möchte das im Folgenden tun, indem ich zuerst darauf eingehe, wie Heidegger in den schwarzen Heften den Begriff des Stils selbst fasst und wie er sich über die Textform der schwarzen Hefte geäußert hat, und in einem zweiten Schritt dann, in Abgrenzung gegen Heideggers Charakterisierung seines eigenen Schreibens, einige Aspekte herausarbeite, die mir für die Interpretation und Bewertung der schwarzen Hefte relevant erscheinen. Ich komme jetzt also zuerst zu Heideggers Verständnis des Stils und seiner eigenen Charakterisierung der Textform der schwarzen Hefte. Heideggers Sprachstil ist insgesamt nicht nur ungewöhnlich, sondern macht den Stil seiner Texte stärker als bei anderen Philosophen. Selbst zum Gegenstand seines Denkens. Durch sein gesamtes Werk hindurch verbindet sich sein philosophisches Schreiben auf das Engste mit einer Reflexion darüber, was Sprache ist und welche sprachlichen Mittel sich entwickeln lassen, um sein philosophisches Vorhaben zu verwirklichen. Bereits im Frühwerk und in seiner Zeit zeichnet sich Heideggers Stil durch besondere Originalität und durch einen Hang zur Bildung von Neologismen aus. Viele seiner terminologischen Prägungen haben dabei eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Erwähnt seien nur Ausdrücke wie in der Welt sein, ontologische Differenz, das Gerede oder das Mann, die selbstverständlich heute zur Sprache der Philosophie gehören. Dabei hat Heidegger bereits früh begründet, warum er auf das traditionelle Vokabular der Metaphysik, auf die Terminologie von Aristotelikern und Neukantianern so weit wie möglich verzichten möchte. Die Übernahme von festen Begrifflichkeiten schmälert nach seiner Auffassung nicht nur die Originalität eines Autors, sondern beinhaltet auch das Risiko, dass sich die Philosophie mit einer Fachsprache begnügt, deren deskriptives Potenzial hinter einem selbstbewussten Umgang mit den Möglichkeiten von Sprache überhaupt zurückbleibt. Wer sich genau überlegt, wie er etwas am besten ausdrücken kann, wird selten auf vorgefertigte Wendungen zurückgreifen. Das, worum es ihr oder ihm geht, können er oder sie in eigenen Worten besser auf den Punkt bringen. Und wenn das gelingt, werden mitunter auch neue Aspekte eines Sachverhalts sichtbar. Zudem können merkwürdige Ausdrücke und Formulierungen auf die Lesenden wie Stolpersteine wirken und den Lesefluss unterbrechen und auf diese Weise die Aufmerksamkeit für den Sinn des vorliegenden Textes schärfen. Dieses phänomenologische Motiv Heideggers für die Entwicklung eines eigenen Stils erscheint mir durchaus als plausibel. Darüber hinaus wäre es vielleicht auch lohnenswert, einmal der Frage nachzugehen, inwieweit sich die historische Wirkung von Heidegger und sein Platz im Kanon der modernen Philosophiegeschichte der Originalität und der Prägnanz seines Stils verdanken. Heideggers Stil ist aber keinesfalls konstant im Verlauf des Gesamtwerks, sondern variiert zwischen verschiedenen Phasen und Textgattungen. Die Sprache, die Heidegger in den schwarzen Heften spricht, ist nicht dieselbe wie in seiner Zeit. Während sich die Terminologie des Frühwerks und von seiner Zeit im Rahmen einer interpretativen Aneignung der Philosophiegeschichte und insbesondere durch die Übertragung antiker und christlicher Grundbegriffe entwickelt hat, so orientiert sich Heidegger nach 1929 immer stärker an literarischen Vorbildern. Allen voran Hölderlin, aber auch Schiller, Stifter, Hebel, Rilke, Trakl und George inspirieren ihn zu einer Schreibweise, durch die seine Texte der 1930er und 40er Jahre nicht selten einen hermetischen Charakter gewinnen. Die intensive Lektüre Nietzsches und die Interpretation des Denkens der Vorsokratiker, vor allem Anaximanders, Parmenides und Heraklits, regen Heidegger außerdem dazu an, seine eigenen Überlegungen verstärkt in der Form von Sentenzen, Aphorismen und Fragmenten zu notieren. Das trifft auch auf zahlreiche Textstücke in den schwarzen Heften zu. Ein Beispiel für diese unorthodoxe und zugleich nur schwer zugängliche Schreibweise bietet ein Textstück aus Anmerkung 1, das wahrscheinlich 1943 entstanden ist und in dem Heidegger relativ ausführlich erläutert, was er unter Stil versteht. Mit diesem Textstück komme ich nun also zu Heideggers Stilbegriff und seinem Selbstverständnis als Autor. Ich zitiere.
Die Zitate habe ich damit sie
gehängt auch.
Genau. Sich selbst noch einmal in Ruhe lesen können. Ich komme jetzt also zum ersten Zitat, das auch auf dem Handout steht. Zitat Heidegger: Alles Fügen des Gefüges wird nur aus der Fügsamkeit zum Fug. Fügsamkeit ist ernster und zugleich leichter als das Dienen. Dieses überlässt sich nur dem, dem es dient, und findet im sich überlassen das Genügen und den Schutz und den Stil. Fügsamkeit aber ist Antworten. Wo dieses nicht das Fügen und Bilden und Prägen bestimmt, bleibt der Stil das Ergebnis einer Erfindung und der Organisation und ist gar nicht Stil. Der Stil ist aber in Wahrheit nie Ergebnis im Sinne dessen, was erreicht wird. Der Stil selbst ist das Gebende, weil fügsam Fügende. Das Stillose und die Scheinstile gehen stets zusammen mit dem Fehlen der Sammlung aus der Fügsamkeit. Die aber ruht im Gedächtnis. Hier hat man dieses typische hölderlinsche Aber, das Heidegger gerne in diesen Texten verwendet. Die aber ruht im Gedächtnis. Dienen ist oft nur das Ausweichen ins Bequeme und gehört überall mit seinen Wesenswurzeln in die Metaphysik. Fügsamkeit ist ein Leiden. Wer dieses Leiden erleiden kann, wird nicht Herr darüber, wohl aber inständig in der Wahrheit. Diese Inständigkeit horcht stetig auf das Maß der Fügung und das Gesetz des Stils. Der Fug weht die Inständigkeit im leisesten Wehen an. Sie ist von einer Empfindlichkeit, die noch anderes, weil horchsameres Wesen hat als die zarten Blätter und das Gezweige der Birke im unscheinbaren Wehen. Zitat Ende. Ohne den Kontext der seinsgeschichtlichen Abhandlung und vorsokratischer Interpretation wäre diese Textstelle wohl kaum verständlich. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, sie ausführlich auszulegen, aber ich möchte zumindest einige Koordinaten dafür vorstellen. Wenn Heidegger von Fug schreibt, dann meint er damit meines Erachtens nicht nur etwas, das sinnvoll und berechtigt ist, so wie wenn man von Fug und Recht spricht. Er meint damit auch nicht nur eine höhere Instanz oder eine Art Harmonie, die Sinn spendet, sondern gemeint ist damit zugleich eine ontologische Figur. Der Fug steht für das Sein, aber nicht das Sein im Sinne des Wesens des Seienden, sondern für das Sein als Wesen des Seins, also das Sein, das Heidegger in dieser Zeit mit Y schreibt oder durch die Durchkreuzung des Wortes kennzeichnet. Dieses Sein mit Y soll eines und doch in sich differenziert sein, nämlich als Gefüge, wie es in diesem Textstück heißt. Diesem Sein, zu dem wesentlich das als Dasein, der als Dasein verstandene Mensch gehört, soll das Denken entsprechen, das Heidegger deshalb durch die Tugend der Fügsamkeit charakterisieren will. Das sich Einfügen, das mit der Fügsamkeit impliziert ist, kontrastiert Heidegger des Weiteren mit einem Dienen, das er als ein metaphysisches Herrschaftsverhältnis definiert. Während das Dienen sich im philosophischen Schreiben etwa als Berufung auf eine historische Autorität vorstellen lässt, die dem eigenen Denken äußerlich bleibt, soll die fügsame Unterordnung unter das Sein den Stil ermöglichen, den Heidegger sich selbst zum Ziel setzt. Stil meint in diesem Sinne nicht primär die Organisationsprinzipien einer Rede oder eines Textes, sondern wird zu einer Seinserfahrung erhoben. Wie zu schreiben ist, soll gleichsam dem Sein abgelauscht werden. Das sich Einfügen in das Sein ist dabei primär als passiv vorgestellt, beinhaltet aber auch eine rezeptive Haltung, in der der Schreibende offen und sensibel für philosophische Erfahrungen bleibt. Das ist eine Haltung, in der man, wie Heidegger es ausdrückt, auf das Sein hören kann, was als solches wiederum eine Aktivität darstellt. Der Vergleich mit der Birke schließlich soll die Verletzlichkeit einer solchen Haltung unterstreichen. Sowohl gegen die philosophischen Voraussetzungen eines solchen Seinsbegriffs als auch die Unterordnung eines vermeintlich fragilen schreibenden Subjekts unter den Fug oder das Sein lassen sich gute Argumente anführen. Es ist durchaus naheliegend, in der Idealisierung dieser Unterordnung und dem Vorrang des passiven Moments eine Parallele zu Heideggers Anschluss an den Nationalsozialismus zu ziehen. Der Inhalt ist zwar verschieden, die Haltung aber ist strukturell verwandt. In Bezug auf den Stilbegriff lassen sich hier vor allen Dingen zwei Aspekte festhalten. Erstens vertritt Heidegger in diesem Textstück die These, dass der Stil vollständig von dem Gegenstand des Denkens, das heißt hier konkret vom Fug oder dem Sein bestimmt ist, und nicht nach ästhetischen Kriterien gewählt werden soll. Und zweitens unterscheidet er zwischen einem einzigen eigentlichen Stil, der diesen Maßstab zu erfüllen imstande sein soll, und sogenannten Scheinstilen. Als scheinbarer Stil oder Stilloses müssen demnach alle Ausdrucksformen gelten, die in Kunst und Literatur gemeinhin als Stil bezeichnet werden. Und hier kommen wir eben wieder zu einer dieser radikalen Oppositionen, die es so schwer machen, Heidegger in diesen Aufzeichnungen gedanklich zu folgen. Die Unterscheidung zwischen einem eigentlichen Stil und Scheinstilen ist nicht nur extrem restriktiv, sie steht auch in direktem Widerspruch mit dem, was Heidegger an früheren Stellen in den schwarzen Heften zum Begriff des Stils notiert. 1938 zeichnet Heidegger folgende Überlegung zum Stilbegriff auf. Ich komme jetzt zum zweiten Textstück auf dem Handout. Stil ist eine Weise des Selbstbewusstseins und deshalb eine neuzeitliche Erscheinung. Also hatten die Griechen zum Beispiel keinen Stil. Ja und nein. Das, was wir Stil nennen, Selbstgewissheit der schaffenden Gesetzgebung, das hatten sie, von uns aus gesehen, aber sie hatten es nicht als Stil. Was wir so fassen, was war es für sie? War es ihnen überhaupt in der Erfahrung? Wer achte die charakteristische Erweiterung des Stilbegriffs von den Künsten auf die Kulturen und damit überhaupt auf das Subjektsein des Menschen? Vollends gibt das Stilwollen den deutlichsten Hinweis auf die Vorherrschaft des Sich-Einrichtens, das notwendig in eine Weise sich verlegen muss. Warum wurde der Stilbegriff gerade in den Künsten wesentlich? Auch Nietzsche bleibt in diesem Stilgedanken hängen. Kultur als Stil, das heißt Kunst, das heißt Technik. Zitat Ende. Die Rückführung des Stils auf die Selbstgewissheit des Subjekts impliziert eine andere Schreibhaltung als die spätere Erläuterung des Stils im Ausgang von der Fügsamkeit. Es geht im zweiten Zitat nicht um eine unbestimmte Offenheit für Seinserfahrungen, sondern vielmehr um eine Form der Selbstbehauptung im Schreiben. Der Stil wird hier als Korrelat eines Wollens vorgestellt. Und mit seinen historischen Anmerkungen zum Fehlen eines Stilbegriffs im antiken Griechenland und der Engführung von Stil und neuzeitlicher Technik lässt Heidegger die Frage offen, ob er zu diesem Zeitpunkt sein Schreiben von einem bestimmten Stil her verstehen will und ob er überhaupt einen bestimmten Begriff von Stil affirmieren will. In jedem Fall wird Nietzsche in diesem Textstück dafür kritisiert, dass er sich an den Begriffen von Stil und Kultur orientiere. Und diese Kritik impliziert eigentlich, dass Heidegger damit den Begriff des Stils zu diesem Zeitpunkt auch kategorisch ablehnen müsste. Derselbe subjektzentrierte Stilbegriff findet sich in einer noch älteren Aufzeichnung, die im ersten Band der Schwarzen Hefte zu finden ist. Zitat Nummer 3. Stil ist die Selbstgewissheit des Daseins in seiner schaffenden Gesetzgebung. Zum künftigen Stil gehört die höchste Stilbesinnung. Dieses Selbst ist schon Stil, wenn sie im Versuchen vorgehend sich vollzieht. In diesem Ausdruck höchste Stilbesinnung finden wir einen der fragwürdigen Superlative, von denen Herr Thome auch schon in seinen Überlegungen zum Stil gesprochen hat. Die Ausrichtung auf die schaffende Gesetzgebung stellt die Suche nach einem Stil, von dem Heidegger hier spricht, in einen politischen Kontext. Denn durch die allgemeine Verbindlichkeit der Gesetzgebung wird der Autor in sein Tun zugleich auf ein kollektives Dasein bezogen. Das Gesetz wird im Schreiben befolgt und zugleich erzeugt. Das ist die Paradoxie der Emergenz, die sich in vielen gedanklichen Bestimmungen Heideggers dieser Zeit findet. Und hier ist zugleich offenkundig in diesem Textstück, dass Heidegger sich diesen Maßstab der Selbstgewissheit des Daseins für die eigene Textproduktion setzt. Gleichzeitig ist er hier, wenn er über den Stil spricht, weniger restriktiv als bei der späteren Unterscheidung von eigentlichen Stil und Scheinstilen. Denn solange der Bezug zum kollektiven Dasein in der Besinnung auf den Stil leitend sei, könnten auch vorläufige Versuche schon den angestrebten Stil für sich beanspruchen. Also mit anderen Worten, an dieser Stelle ist Heidegger großzügiger und zwar im Hinblick darauf, dass es verschiedene Versuche geben kann, einen Stil zu erreichen. Aber hier handelt es sich vor allen Dingen um den Stil, den er selbst erreichen will. Und an dem Punkt, wo er selbst einen bestimmten Stil gefunden hat, ist es genau umgekehrt. Da sind alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen. Und die Unterscheidung wird restriktiver. Anhand dieser drei Textstücke wird deutlich, dass einer der Begriffe, die Heideggers Selbstverständnis in dieser Zeit prägen, nämlich der des Stils, in den schwarzen Heften nicht einheitlich definiert wird. Im Verlauf des Entstehungszeitraums der bisher veröffentlichten Hefte gibt es signifikante Verschiebungen im Stilbegriff und darüber hinaus auch Verschiebungen in der Frage, welchen Stil Heidegger selbst für sein Schreiben beanspruchen will. Meines Erachtens ist es auch bei anderen Themen nicht vielversprechend, Heideggers Positionen in den schwarzen Heften auf einen einheitlichen Standpunkt reduzieren zu wollen. Und wenn Heidegger genau das im Rahmen einer Selbstinterpretation versucht, also seinen eigenen Standpunkt einheitlich darzustellen, dann ist seine Bestimmung ausgesprochen vage. So spricht er von den schwarzen Heften als einem Versuch einer noch unsagbaren Besinnung zur Eroberung eines Weges für das wieder anfängliche Fragen. Also noch weiter ins Unbestimmte, nicht, kann man diese Charakterisierung kaum treiben. Man muss einfach festhalten, dass sich in den schwarzen Heften durchaus konkurrierende Überlegungen zu einzelnen Fragestellungen finden. Und dass sich in dem Zeitraum von 1931 bis 1948 auch wesentliche Dinge verändern in Heideggers Denken, inhaltlich wie stilistisch. Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags, zur Untersuchung und Kritik von Heideggers Schreibstil, die auch eben unabhängig von seinem Selbstverständnis sich artikulieren muss. Für diese Untersuchung will ich aber in einem ersten Schritt einen Interpretationsansatz ausprobieren, der einen Gedanken Heideggers aufgreift. Heidegger hat in seinen Interpretationen philosophischer und literarischer Texte dem Phänomen der Stimmung immer wieder eine besondere Rolle zugesprochen. Heidegger interpretiert in der Regel nicht nur, was ein Autor schreibt, sondern auch, wie er schreibt, und das heißt für Heidegger vor allem, aus welcher Grundstimmung heraus ein Text verfasst wird. Im Verlauf der 30er Jahre steigert sich sein Interesse an diesem Phänomen so sehr, dass er in seiner ersten Hölderlin-Vorlesung zu Hölderlins Hymnen Germanien und der Rhein aus dem Wintersemester 34-35 Hölderlins Dichtung insgesamt durch die Beschreibung ihrer Grundstimmung charakterisieren will. Also er bringt sie auf den Nenner der heiligen Trauer und breiten Bedrängnis, was ich jetzt hier allerdings nicht näher erläutern werde. Auch wenn sich an Heideggers Umsetzung dieses Interpretationsansatzes in vielen Fällen kritisieren lässt, dass sie ihn zu einseitigen und reduktiven Ergebnissen geführt hat, so erscheint mir doch seine Grundintuition, dass sich philosophische Texte besser verstehen lassen, wenn ihre Form, ihr Stil und die in ihnen vermittelten Stimmungen berücksichtigt werden, nach wie vor plausibel. Es gibt mehrere Stellen, auch in den schwarzen Heften, an denen Heideggers Stil und Grundstimmung ausdrücklich miteinander identifiziert. Die Stimmung, aus der heraus man einen Text schreibt, schlägt sich in der Ausdrucksweise nieder. Zudem kann auch der Stil eines Textes seine Leserschaft in eine besondere Stimmung versetzen. Auch bei diesem Gedankenschritt kann ich bis zu einem gewissen Grad mit Heidegger mitgehen. Ich möchte allerdings nicht mit Heidegger voraussetzen, dass die Grundstimmung einer Philosophie oder die Grundstimmung einer Dichtung als ein geschichtliches Geschehen gedacht werden müsste, in dem die Gestimmtheit von Autor, Text und Leserschaft eine Einheit bildet. Zudem ist die Gestimmtheit von lyrischen und fiktionalen Texten sicher komplexer als die von philosophischen. Aber insbesondere dann, wenn ein Autor seine eigenen Überzeugungen formuliert, kann der Stil eines Textes über Stimmung und Haltung des Schreibenden Aufschluss geben. Denn zu einer Überzeugung gehört nicht nur ein bestimmter Inhalt, sondern auch eine affektive Dimension und Intensität. Die sprachlichen Mittel, mit denen eine Überzeugung vertreten wird, sind vielsagend. Wenn man sich nun Heideggers Texte unter dem Gesichtspunkt ihrer Gestimmtheit näher ansehen möchte, muss man einen weiteren Umstand berücksichtigen. Heidegger hat spätestens seit seiner Antrittsvorlesung »Was ist Metaphysik?« aus dem Jahre 1929 seine methodischen Einsichten zur hermeneutischen Bedeutung von Stimmungen auch selbst beim Schreiben praktisch umgesetzt. Er versucht durch seine Ausdrucksweise bei seiner Leser- und Hörerschaft gezielt Stimmungen zu erzeugen. In der Antrittsvorlesung spricht Heidegger zwar nur beiläufig von Langeweile und konzentriert sich inhaltlich auf die Grundstimmung der Angst, er bringt in dieser Vorlesung die Langeweile aber gleichzeitig performativ zur Geltung. Die stilistischen Mittel, die er dafür verwendet, sind schlicht Wiederholung und die Variation von einem streng begrenzten sprachlichen Material. Also in dieser Vorlesung sind das vor allen Dingen Ableitungen von dem Wort Nichts, das dann nichtet und dessen Wesen als Nichtung bestimmt wird. Bei den schwarzen Heften handelt es sich nun aber im Unterschied zu Texten wie dieser Antrittsvorlesung nicht um eine präzise Komposition, sondern es ist eher eine lose Sammlung von heterogenen Textstücken. Heidegger mischt hier philosophische Aphorismen und Sentenzen mit politischen Einlassungen, Tagebuchnotizen mit Gedichten und einzelnen Versen. Die Leser haben es tatsächlich also mit einer Art Denktagebuch zu tun. Heidegger schreibt offenkundig aus dem Bewusstsein heraus, dass die Texte erhalten werden sollen, aber er verleiht den schwarzen Heften keine übergreifende Dramaturgie. Wenn man versucht, die Stimmungen zu rekonstruieren, die in den schwarzen Heften zum Ausdruck kommen, dann hat man es also nicht nur mit dem Stil zu tun, den der Autor selbst anstrebt durch eine Dramaturgie, sondern auch damit, was unabhängig von seinem Selbstverständnis in der Form der Texte zu tragen kommt. Man kann meines Erachtens nun in den bisher veröffentlichten Heften drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase, die meines Erachtens etwa von 31 bis 35 reicht, ist durch revolutionäres Pathos geprägt und sie hängt eng zusammen mit Heideggers Begeisterung für den Nationalsozialismus. Die zweite Phase, die ungefähr 1936 beginnt und bis etwa 45 reicht, möchte ich als eine Zeit der Verdüsterung bezeichnen, in der sich Heideggers kulturkritische Ansichten immer stärker radikalisieren und er sich in eine Art gedankliche Isolation hineinschreibt. Eine dritte Phase beginnt meines Erachtens etwa 1946 mit der Zäsur des Kriegsendes. In dieser Phase lässt sich auf der stilistischen Ebene vor allem einen Spannungsabfall feststellen, der zu einer zögerlichen Konsolidierung von Heideggers philosophischer Gedankenführung beiträgt. Wobei gerade in Bezug auf diese dritte Phase ich auch noch an das erinnern muss, was wir bisher besprochen haben, dadurch, dass eben bisher nur die schwarzen Hefte bis 48 veröffentlicht sind, können wir eigentlich noch nicht richtig absehen, ob und wenn ja, in welcher Form diese Konsolidierung sich eigentlich gestaltet. Also es gibt einen Wechsel im Ton, es gibt eine Art Spannungsabfall, aber ob das wirklich so eine Art neue Grundstimmung ist, ist eine Frage, die man erst beantworten kann, wenn man einen weiteren Zeitraum überblickt. Ich möchte nun diese Einteilung in drei Stimmungsphasen, revolutionäres Pathos, Verdüsterung und Spannungsabfall, anhand einiger Textstellen verdeutlichen. Das Pathos, das für Heideggers Einträge in den schwarzen Heften, insbesondere von 1931 bis 1935, typisch ist, wird gleich zu Beginn der ersten beiden Notizbücher deutlich. Dem im Oktober 31 begonnenen Heft Winke, Überlegung 2 und Anweisungen stellt Heidegger ein Zitat aus Platons Theaetetos voran: Pantagar tolmeteon, denn alles muss gewagt werden. Und bevor er das erste Textstück notiert, schreibt er eine Reihe rhetorischer Fragen auf. Zitat: Was sollen wir tun? Wer sind wir? Warum sollen wir sein? Was ist das Seiende? Warum geschieht Sein? Zitat Ende. An der direkten Vereinnahmung der Leser durch das Wir wird die vorbehaltlose Entschlossenheit deutlich, mit der Heidegger eine grundlegende Veränderung des kollektiven Daseins zum Ziel seines Denkens erhebt. Die Philosophie wird hier letztlich einer Art Metapolitik untergeordnet. Das Wir, das Heidegger anspricht, soll alles aufs Spiel setzen, um rauszufinden, was seine wahre Bestimmung ist. Dem zweiten Heft, Überlegung und Winke 3, das im Herbst 32 anfängt, ist kein Motto vorangestellt. Allerdings erfüllt der erste Eintrag eine vergleichbare Funktion. Heidegger schreibt: Ein herrlich erwachender volklicher Wille steht hinein in ein großes Weltdunkel. Zitat Ende. Diese dramatisierende Aufbruchsrhetorik belegt Heideggers frühe Begeisterung für die nationalsozialistische Bewegung. Heidegger gibt damit auch indirekt eine Antwort auf die Fragen, die er am Anfang des ersten Hefts formuliert hat. Es soll alles gewagt werden, damit das deutsche Volk durch den Nationalsozialismus zu einer Einheit werde. In dieser Phase benutzt Heidegger zahlreiche Ausdrücke, die durch die Ideologie des Nationalsozialismus klar belegt sind, ohne Vorbehalt. Ausdrücke wie Kampf, Selbstbehauptung, Zucht, Rasse, Volk und Wille kommen in den schwarzen Heften in dieser Zeit mehrmals vor, und zwar ohne, und das ist entscheidend, dass er das gesellschaftlich verbreitete Verständnis dieser Ausdrücke hinterfragt wird von Heidegger. Also in späteren Einträgen tut er dann genau das, er grenzt sein Verständnis dieser Ausdrücke gegen vorherrschende andere Verständnisse ab. Aber in der Phase von 31 bis 35 ist das nach meinem Eindruck nicht der Fall. Ab etwa 36 grenzt sich Heidegger also gegen den Sprachgebrauch der NS-Ideologie in eigener Sache ab. So richtet er sich wiederholt gegen einen biologistischen oder organischen Begriff des Volkes, dass er, also das Volk, dass er selbst ontologisch aus dem Grunde des Daseins verstanden wissen will. Heidegger distanziert sich aber in den späten 1930er Jahren nicht nur von der dominierenden Ausprägung des Nationalsozialismus. Im Zuge seiner Metaphysikkritik und der Ausarbeitung des seinsgeschichtlichen Denkens, das den anderen Anfang vorbereiten soll, stellt er sich, wie wir jetzt schon verschiedentlich heute auch gehört haben, in Opposition zur gesamten europäischen Philosophiegeschichte und sämtlichen Erscheinungen der modernen Kultur. Diese Extremposition schlägt mitunter merkwürdige Blüten und führt Heidegger im politischen Kontext unter anderem dazu, gegensätzliche Ideologien und Gesellschaftssysteme auf einen Nenner zu bringen, egal ob Nationalsozialismus, Bolschewismus, Faschismus, englischer Liberalismus oder sowjetischer Kommunismus. Es handelt sich für den Heidegger der späten 1930er Jahre immer um eine Art institutionalisierter Seinsvergessenheit, die verhindere, dass der Mensch zu sich selbst kommen könne. Alle Realpolitik, Zitat, sei totale Prostitution. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund formuliert Heidegger, wie wir gesehen haben, auch seine schärfsten antisemitischen Äußerungen. Die nicht selten aggressiven Abgrenzungen Heiders sind die Kehrseite seines seinsgeschichtlichen Denkens, das eine Alternative zu metaphysischem Seins- und Weltverständnis bieten soll. Am besten kann man dieses Denken, zu dem nach Heideggers Auffassung auch die schwarzen Hefte beitragen sollen, in den Beiträgen zur Philosophie und den darauf folgenden sogenannten seinsgeschichtlichen Abhandlungen nachlesen. Den Stil seines Denkens bestimmt Heidegger dort ausdrücklich als Verhaltenheit, die eine Mitte zwischen den Grundstimmungen der Scheu und des Erschreckens bilden solle. Der Schreibstil, in dem Heidegger das Ereignisdenken in Angriff nimmt, lässt sich aber meines Erachtens mit dem auf Hölderlin verweisenden Begriff der Verhaltenheit nur unzureichend beschreiben. Auf der Suche nach dem anderen Anfang, der mit vehementen Ab- und Ausgrenzungen verbunden ist, lässt sich ein Stimmungswechsel beobachten, der sich viel besser als eine Art Verdüsterung bezeichnen lässt. Heideggers Verzweiflung über die eigene Zeit und die Isolation, in die er sich hineinschreibt, entspricht einer Ausdrucksweise, die immer dunkler und schwerer verständlich wird. Heidegger nimmt sich den nach antikem Urteil dunklen Denker Heraklit zum Vorbild und drückt sich absichtlich rätselhaft aus. Er reflektiert diese stilistische Entscheidung auch an zwei Stellen, die 1938-39 entstanden sind und auf die ich im Folgenden kurz eingehen möchte. Ich komme jetzt zum vierten Zitat. So schreibt Heidegger in Überlegung 8: Die Kälte der Kühnheit des Denkens, die Nacht der Irre des Fragens, leihen dem Feuer des Seins den reinen Anprall, gegen den sich seine Glut und sein Licht überlodert. Zitat Ende. Heidegger behauptet hier mit anderen Worten, dass sich das, was der Gegenstand des seinsgeschichtlichen Denkens sein soll, das heißt hier das Feuer des Seins, das herakliteische Pyr Aetzoon, nur in einem schwer verständlichen Sprachduktus angemessen ansprechen lasse. Diese Behauptung wird allerdings nicht näher begründet, und so bleibt der philosophische Anspruch dieser Behauptung auch fraglich. In den Überlegungen 7 findet sich eine weitere Verteidigung des Stils des seinsgeschichtlichen Denkens. Heidegger unterscheidet dort zwei Arten von Klarheit. Sie finden das vollständige Zitat unter fünftens. Es gäbe erstens die Klarheit des Erklärbaren, des Unbezweifelbaren, was aus der Vermeidung des Widerspruchs kommt, und andererseits eine wesentliche Klarheit, die dort leuchte, wo das Denken liege. Eine Klarheit, die, wenn sie sich einstelle, im Unterschied zur ersten Art von Klarheit den Grund des Denkens nicht verdunkle. Nun stellt sich allerdings die Frage, was das für eine Klarheit wäre, die Einsicht in ihre eigene Möglichkeit verhinderte. Und weiter sollte man sich überlegen, wie sich denn die Unterscheidung von zwei Arten der Klarheit überhaupt einsehen ließe. Müsste man nicht, wenn man eine solche Unterscheidung macht, eine Klarheit über den Gegenstand gewonnen haben, also eine Einsicht über die Klarheit? Aber von welcher Art wäre dann die Klarheit der Einsicht? Wäre es eine Klarheit, die keinen Widerspruch vermeiden müsste? Heideggers Unterscheidung von zwei Arten der Klarheit führt offenkundig in eine Aporie. Und sie verdeutlicht damit, dass sich Heidegger im Stil seines seinsgeschichtlichen Denkens mitunter auch über die Grenzen des vernünftigen Sprachgebrauchs hinauswagt. Das Ende des Zweiten Weltkriegs stellt für Heideggers Denken eine Zäsur dar, die sich auch auf den Stil seines Denkens auswirkt. Also er verändert zwar keinesfalls seine politischen Überzeugungen seine politischen Überzeugungen werden nicht über Nacht völlig andere, aber der Stil seines Denkens verändert sich. Es findet kein Bruch statt mit dem Stil, den er bisher verwendet hat. Es ist aber durchaus so, dass sich die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Texte verschieben und gleichzeitig sich im Duktus eine Art Spannungsabfall feststellen lässt. Es setzt eine Tendenz zum Entdramatisieren ein. So schreibt Heidegger etwa 48 in Anmerkung 5: Das andenkende Denken gibt keine Gesetze, sondern schont die Freie der Welt in das Ereignis. Im Schonen beruht all sein Vorbauen. Zitat Ende. Der ausdrückliche Verzicht auf das Geben von Gesetzen ist das genaue Gegenteil von dem, was Heidegger Anfang der 1930er Jahre in Bezug auf den Stil als Selbstgewissheit des Daseins in seiner schaffenden Gesetzgebung geschrieben hatte. Die Einträge in den schwarzen Heften zeigen allerdings auch, dass Heidegger diese gelassenere Haltung nicht konsequent durchhält. Insbesondere seine Kritik an technischem und politischem Fortschritt bleibt weiterhin unversöhnlich und scharf. Wenn sich in einigen Textstücken stilistisch eine gewisse Beruhigung feststellen lässt, dann hängt das nicht zuletzt damit zusammen, dass Heidegger sich sprachlich an lyrischen Vorbildern und insbesondere an Hölderlins späten Hymnen orientiert, und zwar noch stärker, als er das vorher getan hatte. Ein gutes Beispiel für diese Orientierung, die schon Anfang der 40er Jahre einsetzt, ist der folgende Eintrag aus dem August 43. Und das ist jetzt nicht auf Ihrem Handout. Der Nordost wehet. Ja, ein Zitat aus Andenken. Und Heidegger fährt fort, kommentiert das Wetter des Tages. In die klare Frühe eines Sommermorgens, im Dämmer zwischen Nacht und Tag, steht die geeinzelte Tanne auf dem Hämmerlekamm. Der Morgenstern übersteigt goldenen Stübenvasen und so weiter. Die Anmerkungen zu Andenken sind vollendet. Auf dieser Erde, die zum Irrstern geworden, wütet der Krieg. Am Abend desselben Tages kommt Jörgs Feldpostkarte, dass er zum 1. September in Deutschland ist. Zitat Ende. In diesem Textstück zeigt sich nicht nur, wie Heidegger sich stilistisch an Hölderlin anlehnt und gerade in diesen Naturbeschreibungen eben so eine Art Ruhe auch erzeugt, sondern es zeigt sich auch, wie er in den schwarzen Heften auf kleinsten Raum völlig verschiedene Ereignisse notiert. Das macht die Lektüre dieser Hefte nicht nur mühsam, sondern es führt eben auch dazu, dass man sich fragt, inwieweit sie überhaupt philosophisch ergiebig ist. Ne? Also diese Heterogenität stellt eigentlich die philosophische Relevanz immer wieder in Frage. Diese Entwicklung in drei Phasen, die ich vorgeschlagen habe, ließe sich auch ohne die schwarzen Hefte nachvollziehen. Die Vorlesungen seinsgeschichtlichen Abhandlungen und die bereits veröffentlichten Texte aus dieser Zeit ergeben ein durchaus ähnliches Bild. Was sich allerdings nur in den schwarzen Heften findet, ist eine Art von Selbstinszenierung, die teilweise auch an eine Selbstmystifizierung heranreicht. So spricht Heidegger stellenweise nicht nur in der dritten Person von sich selbst, sondern er notiert etwa am Ende von Überlegungen 6 auch folgende Jahreszahlen. Und das ist das vorletzte Zitat auf Ihrem Handout. Hölderlin geht weg und eine deutsche Sammlung hebt an. 1813, der deutsche Anlauf erreicht eine Höhe und Richard Wagner wird geboren. 1843, Hölderlin geht aus der Welt und ein Jahr darauf kommt Nietzsche auf sie. 1876, die deutschen Gründerjahre werden gegründet und Nietzsches unzeitgemäße Betrachtungen erscheinen. 1883, Zarathustra I kommt heraus und Richard Wagner stirbt. 1888, Ende Dezember, Nietzsches Euphorie vor dem Zusammenbruch und dann steht in Klammern unten rechts, das Geburtsdatum von Martin Heidegger. Heidegger trägt sein Geburtsdatum in eine Zeittafel ein, die wie eine Reinkarnationsfantasie anmutet und ihn als den einzigen Erben der deutschen Kulturgeschichte darstellt. In dieselbe Richtung gehen seine Spekulationen darüber, also ob das seinsgeschichtliche Denken erst in 100, 200 oder 300 Jahren richtig verstanden werden könne. Die Passagen haben wir heute schon gehört. Als stilistisches Vorbild solcher Passagen bei Heidegger lässt sich unschwer Nietzsche erkennen. Aber während Nietzsche insbesondere in seiner Selbstinszenierung als Autor des Zarathustra die Hybris als Stilmittel einsetzt und mit psychologischem Scharfsinn und Ironie verbindet, sind die entsprechenden Passagen in den schwarzen Heften eher von unfreiwilliger Komik gekennzeichnet. Heideggers Selbstinszenierung als Autor in den schwarzen Heften ist ästhetisch misslungen und kaum von philosophischer Relevanz, und sie gibt daher auch kaum Hinweise für die Interpretation seiner veröffentlichten Schriften. Ertragreicher sind da die Passagen in den schwarzen Heften, in denen Heidegger nicht über sich selbst als historische Person reflektiert, sondern auf den Stil verweist. Ich möchte abschließend noch auf eine solche Stelle eingehen, die insbesondere dafür hilfreich ist, um den Stil der seinsgeschichtlichen Philosophie zu kennzeichnen. Heidegger notiert in den Anmerkungen 4: Der Zuspruch in das schonende Entsprechen ist die jähe Lichtung des Halles der Stille des Abschieds. Diese Wörterverbindung beruht nicht im Genitiven, was grammatisch so heißt, sondern ist hier das Walten der Innigkeit aus der Fuge des Abschieds einfach sich entfaltet. Der Zuspruch in das schonende Entsprechen meint hier das seinsgeschichtliche Denken. Heidegger beschreibt dieses Denken als jähe Lichtung des Halles der Stille des Abschieds und weist gleich in Klammern darauf hin, dass diese Genitivkette nicht so gelesen werden sollte, wie man das üblicherweise mit Nomen und Substantiven tut, die durch Genitive verbunden werden. Vielmehr handelt es sich in dieser Wendung um das, was Heidegger an anderen Stellen ausdrücklich als seinsgeschichtlichen Genitiv bezeichnet. Im Unterschied zu einem normalen Genitiv lässt sich bei einem seinsgeschichtlichen Genitiv zwischen dem Attribut und dem logischen Subjekt des Ausdrucks nicht unterscheiden. Die von Heidegger immer wieder ausgiebig variierten Reihen an Genitiven, wie Lichtung des Halles, der Stille des Abschieds, setzen die entsprechenden Begriffe eher in eine schwebende Beziehung zueinander. Ein solcher Satz lässt sich zwar interpretieren, der Sinn des Satzes lässt sich wegen der flexiblen Beiordnung der Substantive aber nie vollständig bestimmen. Der sogenannte seinsgeschichtliche Genitiv bildet ein Residuum an Unbestimmtheit. Dieses Konstruktionsprinzip von Heideggers seinsgeschichtlicher Sprache hat zur Folge, dass man die Reihenfolge der Begriffe ändern kann, ohne dass sich der Sinn des Satzes dadurch notwendig verändern müsste. Die Lichtung des Halles, der Stille des Abschieds, bedeutet im Wesentlichen das Gleiche wie der Hall der Stille der Lichtung des Abschieds. Vorausgesetzt ist dabei freilich die besondere Bedeutung, die Heidegger diesen Worten im Kontext seiner Schriften gibt. Die Auswahl und Reihenfolge der Begriffe bei solchen Genitivketten erfolgt in Heideggers Texten meines Erachtens nach nicht allein aus argumentativen oder sachlichen Gründen, sondern erscheint mir auch von ästhetischen Erwägungen abhängig zu sein. Eine Wendung etwa wie, Zitat, das Unscheinbare des tiefsten Schmerzes, der sich im Ereignis selbst zeigt, als die anfänglichste Schiednis des Sanften und des Grimmes, Zitat Ende, dient nicht zuletzt dazu, eine bestimmte Stimmung zu evozieren. Die Gegensätze aus Unscheinbarkeit und Tiefe, aus Sanftem und Grimmigem sind affektiv besetzt. Und anders als das üblichere Wort Unterschied, das Heidegger in dieser Wendung vermeidet, reimt sich das Wort Schiednis, das er verwendet, auf Ereignis, wenn auch nicht besonders gut. Die Interpretationsspielräume, die solche Sätze auszeichnen, sind faszinierend. Zugleich sollte aber deutlich geworden sein, dass dieser Stil nicht nur häufig das Verständnis von Heideggers Denken erschwert, sondern auch die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit beinhaltet. Gerade vor dem Hintergrund der politischen Überzeugung, die Heidegger pflegt, als er diesen Stil entwickelt, ist also äußerste Vorsicht geboten. Ein solcher Stil lässt sich nicht überzeugend nachahmen, und selbst wenn er sich nachahmen ließe, wäre er nicht zu empfehlen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.